Hallo, hier ist Linus vom Politopia Magazin. Das war MIA mit dem Lied Borders und genau darum geht es heute, ums europäische Grenzregime, beziehungsweise eher um den Schritt danach, wenn Menschen schon dieses Regime überwunden haben und nach Europa reingekommen sind, aber dass dann Europa versucht, souverän zu sein und deswegen Menschen abschiebt. Und hier geht es um die hessische Abschiebepolitik. Dieser ist ein politisch umkämpfter Bereich, der spätestens mit dem politischen Rechtsruck als Forderung in aller Munde ist. Infolge des terroristischen Attentats in Solingen wurde er als unvermeidlich auszureichende Abschiebepolitik für das Geschehen des Attentats verantwortlich gemacht. In Hessen hat nun ein Abschiebefall Schlagzeilen gemacht. Die 18-jährige Aysu, die zuvor in einer Jugendschutzeinrichtung gelebt hatte und davor in der Ukraine gelebt hat und deswegen auch keine Bezugsbereiche in Aserbaidschan hat, wurde bei einem Routinetermin im Amt, bei dem sie versucht hat, erstens eine Duldungsverlängerung zu bekommen, aber zweitens auch eine Arbeitserlaubnis, weil sie eine Ausbildung zur Pflegekraft machen wollte, verhaftet und abgeschoben. Dieser Fall zeigt, dass die Forderungen nach einer radikalen Abschiebepolitik natürlich nicht einfach nur Zahlen betreffen, sondern Schicksale und gerade die poppen dann immer wieder auf und scheinen der Kollateralschaden dieser Politik zu sein. Deswegen freue ich mich, ein Interview mit dem Vorstand und dem Pressesprecher des Hessischen Flüchtlingsbeirats geführt zu haben und dieses euch zu zeigen. Viel Spaß.
Hallo Timo Scherenberger, Sie sind Geschäftsführer von dem Hessischen Flüchtlingsrat. Wollen Sie sich und den Hessischen Flüchtlingsrat kurz vorstellen? Hallo Timo Scherenberger, Sie sind Geschäftsführer von dem Hessischen Flüchtlingsrat. Wollen Sie sich und den Hessischen Flüchtlingsrat kurz vorstellen?
Ja, hallo. Der Hessische Flüchtlingsrat ist ein kleiner Verein, der versucht, die Menschen, die in Hessen für und mit Flüchtlingen arbeiten, zu vernetzen, sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen durch Informationen, durch Schulungen, aber eben auch Presse- und Lobbyarbeit im Sinne von Flüchtlingen zu machen. Das heißt, wir versuchen, die Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, versuchen mit Ministerien und Politikerinnen, Politikern zu sprechen, um eine möglichst gute Auslegung von geltenden Gesetzen zu kriegen.
Wie schätzen Sie gerade die Abschiebepolitik in Hessen ein?
Naja, Hessen ist schon seit längerer Zeit relativ rigide unterwegs. Hat das jetzt nochmal mit dem Koalitionsvertrag von CDU und SPD vor knapp einem Jahr, ist der ja rausgekommen, deutlich angezogen. Also das heißt, da hat die CDU sehr, sehr viele sehr restriktive Positionen reinverhandelt, beziehungsweise die SPD hat das mit sich machen lassen. Der Wahlkampf war ja auch schon geprägt, sage ich mal, von dem Thema Flüchtlinge letztes Jahr. Das war ja schon der Rechtsruck, der letztes Jahr begonnen hat in dem Bereich. Das lag sicherlich auch mit daran, dass mit Nancy Faeser, die amtierende Bundesinnenministerin, in Hessen angetreten ist als Kandidatin für die SPD und dass die CDU halt gedacht hat, auf dem Thema können wir sie stellen, auf dem Thema können wir ihr schaden, wenn wir das Thema hochziehen. Und das hat ja auch ganz gut geklappt. Also es war ja von vornherein klar, die Flüchtlingszahlen waren hoch. Da konnte jetzt die Innenministerin auch erstmal nicht viel dran ändern. Die Krisen der Welt sind halt die Krisen der Welt. Und wurde dann aber eben auf dem Feld massiv von der CDU angegriffen, die mit sehr vielen, sehr unrealistischen Forderungen ins Feld gezogen ist und damit natürlich auch nachhaltig das Klima vergiftet hat und insgesamt den gesamten Diskurs weit, weit nach rechts verrückt hat.
Darauf bezieht sich auch meine nächste Frage, weil gerade wird ja auch sehr stark mit diesem Thema posiert. Also so der hessische Innenminister war ja auch in Abschiebegefängnis. Die FDP hat auch im Landtag relativ laut gefordert, dass da konsequent abgeschoben wird. Das findet sich also schon aktuell in der Politik auch wirklich wieder. Das ist nicht nur einfach reiner Populismus.
Naja klar, wir haben eine ganze Reihe von massiven Gesetzesverschärfungen. jetzt in den letzten 2 Jahren gehabt. Ironischerweise, also auf Bundesebene, ironischerweise von der sogenannten Fortschrittskoalition, das heißt von einer rot-grün-gelben Bundesregierung, die aber die heftigsten Verschärfungen im Asyl- und Flüchtlingsbereich seit 30 Jahren durchsetzt, was tragisch ist, insbesondere weil sie im Bund mit einem doch eigentlich anderen Programm angetreten waren. Also der Koalitionsvertrag hat da noch eine ganz andere Sprache gesprochen. Der hessische Koalitionsvertrag hingegen, der ist wirklich Restriktion pur. Da wird auch dann eine echte Abschiebeoffensive angekündigt. Wobei natürlich auch vieles von dem, was da drin steht, erstmal, sag ich mal, Populismus, Schrägstrich, auch zum Teil heiße Luft ist. Aber natürlich zum Teil auch sehr, sehr ernste Konsequenzen für die Menschen, die hier leben, hat. Und das Thema, mit dem sich Boris Rhein ja in dem letzten Jahr am meisten profiliert hat oder versucht hat zu profilieren, ist die Bezahlkarte für Asylsuchende. Das ist ja was auf einen Vorschlag der Ministerpräsidentenkonferenz zurückgeht. Also das heißt, die Ministerpräsidentenkonferenz hat im letzten Herbst den Vorschlag gemacht, wir wollen die Bezahlkarte einführen, die ist angeblich gut dafür, um illegale Migration zu bekämpfen, etc. pp. Nun ist die Ministerpräsidentenkonferenz ja eigentlich gar kein, ich sag mal, im normalen in der verfassungsgemäßen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland eigentlich kein Organ, das für irgendwas gut ist, sondern das ist eigentlich nur ein Arbeitstreffen, wo sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer austauschen. Die hat sich aber mittlerweile zu so einer Art Nebengesetzgebungsorgan aufgeschwungen. Das heißt, da werden Beschlüsse gefasst, die dann irgendwie vom Bundestag umgesetzt werden müssen, was demokratietheoretisch ein bisschen komisch ist. Und da war Boris Rhein auch im letzten Jahr, das wechselt alle Jahre, war er der Vorsitzende. Und das war dann quasi sein Lieblingsthema, diese Bezahlkarte für Asylsuchende. Und die wird jetzt auch in Kürze wahrscheinlich hier in Hessen eingeführt werden, sodass dann Menschen, die im Asylverfahren sind oder die geduldet sind, kein Bargeld mehr bekommen, sondern nur noch eine Karte, mit der sie alles bezahlen können. Kann man sagen, naja, das ist ja erstmal nicht so dramatisch. Viele Leute bezahlen fast alles mit Karte. Es ist natürlich dann dramatisch, wenn man sich überlegt, dass gerade Dienstleistungen und Sachen für Leute, die eh nicht viel haben, für arme Menschen, in Bar nur abgewickelt werden. Also das heißt Gebrauchtwarenkäufe, lokale Märkte, Tafeln etc. Also das heißt, da geht es eben nicht mit Bargeld. Und natürlich ist es auch eine große Einschränkung, wenn man bestimmte Sachen nicht im Internet kaufen kann, weil man kein Konto mehr hat, sondern man hat dann nur noch eben diese Bezahlkarte. Da kann man vielleicht Lastschriftverfahren mitmachen, aber eben eBay oder ähnliches geht dann eben auch nicht. Das Ganze dient vorgeblich dem Zweck, dass die Leute kein Geld mehr in die Herkunftsländer überweisen. Nun ja, das haben sie auch vorher schon nur wenig gemacht. Gerade die Leute, die noch im Leistungsbezug sind, haben meistens so wenig, dass sie gar nichts überweisen können. Und wenn man sich irgendwie 20 Euro vom Mund abspart und die irgendwo hinschickt, bitte, dann soll es doch so sein, ist doch... Es passiert doch jetzt nicht. Also es sind ja auch nicht sind jetzt keine gigantischen Beträge. Und by the way, man benutzt dafür auch nicht das normale Überweisungssystem. Zweites Argument war, damit würde das Schleppertum bekämpft. Sorry to say, Schlepper wollen grundsätzlich Vorkasse. Die werden nicht im Nachhinein bezahlt. Das heißt, das Argument ist auch völliger Quatsch. Und es würde illegale Migration bekämpfen. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, ist mir schleierhaft. Illegale Migration bekämpft man am besten dadurch, dass man legale Wege der Migration schafft und die Leute nicht auf illegale in Routen zwingt. Soweit zur Propaganda. Trotzdem wird das jetzt eingeführt. Das ist wahnsinnig aufwendig. Das heißt, da wird richtig, richtig viel Geld verbrannt für nichts. Also nur, um Leute irgendwie zu triezen, um Leute zu diskriminieren, dass sie eben nicht mehr frei über ihr Geld verfügen können. Das heißt, da wird ein gigantischer Aufwand betrieben, sowohl was die Einführung anbelangt, als auch natürlich die Behörden vor Ort, die das umsetzen müssen. Denn die müssen dann immer das Geld auf die Karten laden, die müssen Ermessensentscheidungen treffen, ob jetzt Leute vielleicht mehr Geld oder weniger Geld. Und wenn damit irgendwas nicht klappt, das ist auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit, als den Leuten ihre Sozialleistungen einfach aufs Konto zu überweisen. Trotzdem nimmt man das in Kauf. Und die Einführung kostet sicherlich auch ein paar Millionen Euro, allein hier in Hessen. Nur damit man halt irgendwie ein, ich sag mal, Aktionismus bewiesen hat, ein Thema populistisch bearbeitet hat. Man zeigt, oh, wir zeigen es den Flüchtlingen jetzt aber ein bisschen hier, harte Kante. Denen soll es nicht so gut gehen. Aber der praktische Nutzen wird eher null sein.
Ich wollte jetzt nochmal zurück zur Abschiebung lenken, aber es ist auch ein wichtiger Punkt, diese Bezahlkarte, vor allem weil sie in Hessen ja nochmal strenger ist als in Restdeutschland. Hinsichtlich diesen Aktionismus und diesen Betonen zu handeln, wollte ich auch zu diesem Fall von ISOM gehen, weil dieser Fall hat ja sehr viel Aufmerksamkeit erregt und wurde ja durch unter den Vorwand von einem Duldungsverfahren, weil sie wollte einen Ausbildungsplatz als Pflegekraft annehmen, wurde sie dann vor Ort verhaftet und abgeschoben. Ist dann so ein Fall wirklich die Folge einer zugespitzten politischen Debatte? Oder ist es quasi so, wie Abschiebepolitik schon seit Jahren auch funktioniert, nur jetzt richtet sich quasi auch für solche extremen Fälle die Aufmerksamkeit? Weil dieser Fall ist ja wirklich schon sehr brachial in der Umsetzung.
Ich würde mal sagen, beides. Also wir haben schon immer, also Abschiebungen gibt es schon immer. Und es gibt auch sehr brutale Abschiebungen schon immer oder sehr Abschiebungen, wo man sagt, das ist, löst völliges Unverständnis aus von Menschen, die schon seit Jahren, Jahrzehnten in Deutschland gelebt haben. Und wir hatten eigentlich auch, also alles, was wir jetzt im Gesetz haben an Regelungen, wie zum Beispiel während einer Abschiebung, während einer Ausbildung darf man nicht abgeschoben werden oder man kann sich den Aufenthalt quasi durch Integration, weil man lange in Deutschland lebt und dann den Lebensunterhalt sichert und Deutsch kann etc., ich sag mal, verdienen durch Integrationsleistungen. All das sind Regelungen, die, ich sage mal, hart erkämpft worden sind, auch im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte, also vor 20 Jahren, als das Zuwanderungsgesetz in Kraft getreten ist, da gab es all diese Regelungen nicht. Und es hatte, ich sag mal jetzt wirklich plakativ, jeder Bürgermeister, jede Landrätin, alle hatten irgendwo die Initiativen, die Schulklassen, die Sportvereine vor der Tür stehen, die gesagt haben, ich will aber nicht, dass meine Freundin abgeschoben wird etc. Und dann wurden halt nach und nach bestimmte Regelungen auch ins Gesetz aufgenommen. Das heißt, das ist schon immer ein sehr umkämpftes Feld. Auch die Regelungen wurden dann im Laufe der Jahre immer mal wieder angepasst. Und es gab dann auch, gerade in Zeiten der Großen Koalition, das sieht man dem Gesetz, wenn man sich den Gesetzestext wirklich anguckt, kann man das ganz schön sehen. Es war auch innerhalb der Regierungskoalition häufig umstritten. Dann hat man wirklich das Gefühl, die SPD und die CSU, die durften abwechselnd die Sätze schreiben. Also dann durfte halt die SPD sagen, jo, die und die dürfen hier bleiben. Dann durfte die CSU sagen, aber nicht wenn die und die Bedingungen, also die Ausnahmen formulieren. Und dann durfte die SPD nochmal die Ausnahme von der Ausnahme hinten dran formulieren. Das macht das ganze Gesetz, ich sag mal, relativ kompliziert im Umgang. Sowohl für die, also für die Betroffenen sowieso, aber auch für die Beratungsstellen, für die Leute in den Ausländerbehörden und auch selbst für Anwältinnen. Also das Gesetz ist mittlerweile so kompliziert, dass es eigentlich fast nicht mehr handelbar ist. Aber es ist das Gesetz, mit dem wir umgehen müssen und mit dem wir versuchen müssen, möglichst vielen Leuten irgendwie den Aufenthalt zu sichern. Und da gibt es dann eben auch immer Spielräume und die Spielräume können auf die eine oder andere Art genutzt werden. Und jetzt natürlich mit der aktuellen Debatte, die sehr flüchtlingsfeindlich ist und sehr auf Abschieben, Abschieben, Abschieben ist, werden natürlich die Spielräume sehr viel weniger zugunsten der Betroffenen genutzt und es wird sehr viel mehr einfach abgelehnt oder es wird sehr viel mehr versucht, die Möglichkeiten zu unterlaufen, indem man eben sagt, na ja, du hättest zwar irgendwie einen Arbeitsplatz, aber wir geben dir keine Arbeitserlaubnis und deswegen kannst du den nicht wahrnehmen und dann kannst du auch deinen Lebensunterhalt nicht sichern oder kannst die Ausbildung nicht anfangen und dann schieben wir dich trotzdem ab. So, das ist immer das Spannungsfeld, in dem man sich aufhält. Wie gesagt, jetzt geht gerade das Pendel ein bisschen in die andere Richtung, eher in die Richtung mehr Abschieben. Wobei, ich sag mal so, man kann jetzt auch nicht, auch wenn die Bundesregierung und alle Behörden das wollen, die sagen, wir wollen jetzt irgendwie dreimal so viele Leute abschieben, dann ist das eben nicht ganz so einfach. Dann, ja, sie können irgendwo an irgendwelchen Gesetzen was drehen, aber das Ganze, dann müssten sie eigentlich auch dreimal so viele Leute bei der Ausländerbehörde einstellen, die sich um die Abschiebungen kümmern, die das organisieren. Sie müssten dreimal so viele Leute haben bei der Bundespolizei. Sie müssten dreimal so viele Leute bei den Leuten, die die Menschen abholen und zum Flughafen bringen. Sie müssten am Flughafen dreimal so viel Platz haben, weil da arbeiten ja Leute. Und auch den Platz, den gibt's am Flughafen nicht ewig. Das heißt, selbst wenn das der erklärte Wille der Regierung und der Politik ist, wir wollen jetzt unbedingt mehr abschieben, ist das gar nicht so einfach, die Zahlen deutlich zu steigern. Ja, man kann ein bisschen die Zahlen steigern im Rahmen dessen, was gerade an Kapazitäten noch da ist. Alles andere wird sicherlich sehr, sehr kompliziert. Von daher ist diese ganze Abschieberhetorik vor allen Dingen erstmal Rhetorik, die aber eben sehr gut auch bei den Behörden ankommt, die dann Spielräume nicht nutzen. Was verhindert, dass Leute in einen sicheren Aufenthalt kommen? Das heißt noch nicht, dass die Leute jetzt alle abgeschoben werden, heißt aber, dass da die Leute erstmal länger in dem unsicheren Status der Duldung bleiben, vielleicht in 2 Jahren abgeschoben werden und, was natürlich auch passiert, es gibt mehr härtere Abschiebungen, mehr Familien mit Kindern, mehr Leute in Krisengebiete, mehr Leute aus, so wie ISU jetzt, aus der Jugendhilfe oder aus anderen prekären Situationen.
Dieser unklare Bereich findet sich ja wahrscheinlich auch in der Duldung wieder. Ich hatte mal gelesen, dass in den 2000ern viele Menschen auch, die vom Jugoslawienkrieg geflohen sind, geduldet waren und dann in den 2000ern abgeschoben wurden und wo die Kinder in Deutschland geboren waren und wo einfach Menschen über Jahre hinweg quasi immer die Duldung verlängert haben. Wie ist dieser Begriff politisch definiert und ist es quasi immer dann so ein Bereich, wo die Menschen dann je nach gerade politischer Lage dann als Puffer dienen, um quasi so politische Handlungen in die eine Richtung und die andere Richtung zu rechtfertigen?
Ja, also Duldung heißt erstmal, ich muss das Land verlassen. Duldung heißt, ich bin vollziehbar ausreisepflichtig, ich habe kein Aufenthaltsrecht in Deutschland. Aber im Moment ist meine Abschiebung nicht möglich. Es gibt verschiedene Gründe dafür, weil in das Land überhaupt nicht abgeschoben wird, weil die Regierung von dem Land Abschiebung nicht akzeptiert oder weil wir dahin nicht abschieben. Keine Ahnung was, ne? Nach Syrien oder nach Afghanistan. Da wird ja gerade diskutiert, wir müssen unbedingt nach Syrien und Afghanistan wieder abschieben. Aber da finden im Moment keine Abschiebungen statt, weil man auch mit den Regimes dort nicht kooperiert und ohne Kooperation ist eine Abschiebung nicht möglich. Oder weil die Identität nicht geklärt ist. Es gibt auch einige Länder, die wollen einfach ihre Leute auch nicht zurücknehmen. Die sagen, nö, nehmen die nicht zurück. Oder weil andere Gründe, familiäre Bande, weil hier irgendwie Verwandte noch sind und Schutz von Ehe und Familie dann davor steht oder Gesundheitszustand oder ähnliches. So, und dann haben wir eben sehr, sehr viele Menschen, die eben geduldet sind. Wir hatten Anfang der 2000er schon über 200.000 Leute. In der Tat viele Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien. Aber wir haben diese Duldung, die gibt's auch schon länger. Und es gab auch immer wieder so, haben sie alle Jahre lang haben sie dann so Bleiberechtsregelungen gemacht mit Stichtag, haben sie gesagt, naja, jetzt lassen wir mal alle Leute, die seit 8 Jahren da sind, und sich hier integriert haben, die dürfen jetzt hier bleiben, wenn sie an dem Stichtag, also Stichtag XY, und jede einzelne dieser Bleiberechtsregelungen war immer überschrieben mit, das ist jetzt aber die allerletzte und in Zukunft schieben wir jetzt dann alle ganz konsequent ab. Das hat nie geklappt, liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache. Und wie gesagt, dann es gab halt immer wieder diese Kämpfe auch von Leuten, die gesagt haben, also von Vereinen, von Schulklassen, die gesagt haben, wir wollen, dass diese Leute hier bei uns bleiben, also ganz persönliche, ich will, dass meine Klassenkameradin hier bleibt. Und so hat man dann eben ins Gesetz auch aufgenommen, ich sag mal, dass es eben nicht immer nur diese einzelnen Stichtagsbeschlüsse gab, sondern dass das ein, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt, dass man da rauskommt. Also das ist eigentlich schon ein Fortschritt im Gegensatz zu den zum Zustand von vor 25 Jahren. Aber an dem Zustand, dass wir Duldungen haben, dass die Duldung ein eigentlich sehr unwürdiger Zustand ist und dass dass wir damit vielen, vielen Leuten über Jahre, zum Teil Jahrzehnte, das Leben zur Hölle machen und ihnen wirklich jede Möglichkeit nehmen, weil Duldung bringt es dann mit sich. Dann hat man, ist man in einer sehr prekären Situation. Erstens schwebt die Abschiebungsandrohung irgendwie immer über einem. Das heißt, wenn die Gründe wegfallen, die aufgrund derer ich im Moment nicht abgeschoben werden kann, das heißt, wenn dann doch irgendwie die Papiere kommen oder wenn doch wieder in das Land abgeschoben wird, das haben wir jetzt zum Beispiel gerade mit dem Irak. Irak war 20 Jahre lang nicht möglich, dahin abzuschieben. Seit letztem Jahr finden wieder Abschiebungen in den Irak statt. Das heißt, da sind jetzt Leute, die wirklich auch schon lange hier sind, von Abschiebungen bedroht. Ich habe eine sehr prekäre soziale Situation, muss quasi häufig noch in den Gemeinschaftsunterkünften wohnen. Zum Teil kriege ich Arbeitsverbote, kriege gekürzte Leistungen etc. Das heißt, wir haben eine relativ große Anzahl an Leuten, die hier leben, zum Teil über Jahre leben, in einer durch Gesetz vorgeschriebenen, sehr, sehr prekären Situation. Und da versuchen wir halt immer, natürlich die Situation der Menschen zu verbessern. Aber wie gesagt, im Moment geht es gerade sehr stark in die andere Richtung. Da geht's, die Vorschläge lauten ja irgendwie noch mehr kürzen, die Sozialleistungen von dem bisschen, also deutlich noch unter eigentlich das Existenzminimum, noch mehr mit Haft zu, noch mehr Haftverfahren zu machen, noch und wie gesagt, irgendwie die Abschiebungszahlen zu steigern, wobei, das habe ich ja schon gesagt, das ist gar nicht so einfach. Wobei, man muss sich auf der anderen Seite auch angucken, nur in Hessen leben 80.000 Menschen, in ganz Deutschland sind es 940.000 Menschen, ausweislich des Ausländerzentralregisters, das ist das, wo alle ausländischen Menschen, die in Deutschland leben, registriert sind, die schon mal im Asylverfahren abgelehnt worden sind. Also das heißt, so viele Menschen wie in Marburg leben, nur in Hessen, die ganze Stadt Marburg, oder halt Frankfurt und Offenbach zusammen in ganz Deutschland, die mal Asyl beantragt haben und das Asylverfahren ist negativ ausgegangen. Und trotzdem sind sie noch hier. Und 80% oder über 80% dieser Menschen haben entweder eine Niederlassungserlaubnis, das heißt sicheren Aufenthalt, unbefristet, oder eine Aufenthaltserlaubnis, das heißt, sind nicht mehr geduldet. Das heißt, die sind irgendwann mal abgelehnt worden, haben aber mittlerweile hier einen sicheren Aufenthalt und sind wertvolle Mitglieder dieser Gesellschaft, leben hier, haben hier ihren Lebensmittelpunkt, zahlen hier ihre Steuern. Ich sage immer, das sind Hunderttausende Integrationserfolgsgeschichten, die eigentlich viel mehr erzählt werden müssen. Also Menschen, die allen Widrigkeiten zum Trotz, wo gesagt worden ist, hey, du hast hier kein Recht auf Asyl, du hast auch keine Bleibeperspektive, du sollst doch raus. Und trotzdem sind sie immer noch hier. Und ohne sie würde dieses Land überhaupt nicht mehr funktionieren. Und zusätzlich zu diesen 940.000 bundesweit kommen ja noch die vielen, vielen, wahrscheinlich auch hunderttausende Menschen, die, sei es in den 80ern, 90ern irgendwann mal abgelehnt worden sind, trotzdem sich das Bleiberecht erkämpft haben und mittlerweile eingebürgert sind und deswegen nicht mehr im Ausländerzentralregister auftauchen. Also das heißt, das sind sogar weit über 1 Million Menschen in diesem Land, die hier leben. Und von daher ist dieses ganze Gerede und Geschwätz von wegen, die, die abgelehnt werden und die keine Bleibeperspektive haben, die müssen jetzt möglichst schnell abgeschoben werden. Das, was ich gerade gesagt habe, Geschwätz.
Weiteres Beispiel dafür ist ja auch Solingen, weil danach wurde ja sehr stark gesagt, hätte eigentlich schon längst abgeschoben werden müssen, weil nach Dublin-Verfahren ist Deutschland nicht das Erstaufnahmeland. Aber es funktioniert danach im gleichen Prinzip. Also Dublin funktioniert ja eigentlich nicht. Es gibt sehr viele geduldete Menschen, die gar nicht abschiebbar sind. Und dann passiert sozusagen eine unfassbare Gewalttat. Und dann wird quasi jede geduldete Person als Beispiel dafür gesehen, dass dieses Verfahren nicht funktioniert. Aber es ist ja einfach dann quasi reiner Populismus, oder?
Das ist in der Tat so. Also zuerst muss man sich natürlich die Frage stellen lassen, wenn man sagt, warum habt ihr den nicht abgeschoben? Wäre irgendwas besser gewesen, er hätte irgendwie die Menschen in Bulgarien überfallen und umgebracht oder hätte es das irgendwie besser gemacht? Ich glaube nicht. Es wäre doch besser, wenn wir unsere Energie drauf verwenden würden, dass solche Taten gar nicht mehr passieren, indem wir mehr in Überwachung von Terrorismus investieren und b mehr in Integration und Deradikalisierungsprogramme. Ich meine, das ist jetzt niemand gewesen, der schon vorher als Attentäter nach Deutschland geschickt worden ist vom Islamischen Staat, sondern das ist jemand, der sich, wie man so liest, relativ kurzfristig radikalisiert hat im Internet, wahrscheinlich auch, weil er irgendwie hier oder weil er keine Perspektive hatte und dann eben an die falschen Leute im Internet geraten ist. Aber muss ich auch sagen, hey, der hat es geschafft, hat ein Video beim Islamischen Staat hochgeladen, ein Bekennervideo vorher. Da frage ich mich schon, wird das nicht über, also wenn irgend so ein Hans Wurst die Website vom Islamischen Staat finden kann und da irgendwelche Sachen hochlädt, was macht eigentlich der Verfassungsschutz? Kriegt der das nicht mit? Das wundert einen dann schon ein bisschen. Aber ansonsten, ja, war das eigentlich, man hätte die Tat sicherlich nicht verhindern können und schon gar nicht durch eine rigidere Politik. Jetzt als Konsequenz daraus aus Solingen wird ja gesagt, okay, jetzt sollen Leute, die für die erstmal ein Dublin-Verfahren eingeleitet wird, für die soll komplett die Sozialleistungen gestrichen werden. Das heißt, die kriegen nichts mehr zu essen und auch keine Unterkunft mehr. Was das eine jetzt mit dem anderen zu tun haben soll, warum das irgendwie helfen soll, dass irgendwelche Attentate verhindert werden, erschließt sich nicht wirklich. Und ja, es hat natürlich aber auch, also gerade Solingen hat dann ja auch dazu geführt, diese unglaubliche Rechtfertigungsdruck, der dann da auch auf den Behörden mit dabei. Warum habt ihr den nicht abgeschoben? Also da war dann ja die Flüchtlingsministerin von Nordrhein-Westfalen, die dann gefragt hat, ob sie jetzt politische Verantwortung dafür übernimmt, dass dieser Mann nicht abgeschoben worden ist nach Bulgarien. Und also sorry to say, das waren Dublin-Abschiebungen. Bei Dublin-Abschiebungen, gerade nach Bulgarien, das ist kompliziert. Bulgarien nimmt nur sehr spärlich die Leute zurück und es klappen nur 10% aller, ich sag mal, angemeldeten Dublin-Abschiebungen finden auch tatsächlich statt. Also das heißt, das ist eher der Normalfall gewesen, dass diese Abschiebung nicht stattgefunden hat, denn die besondere Ausnahme, und es war ja jetzt auch vorher nicht sichtbar, dass das jetzt irgendwie ein radikalisierter Islamist ist, der Attentate begehen möchte. Von daher war das aus Behördensicht wahrscheinlich einfach ein, ich sag mal, ganz normaler Fall, wo halt eine Abschiebung nicht geklappt hat, was aber, wie gesagt, häufig vorkommt. Jetzt haben wir natürlich die Situation nach Solingen, nachdem auch dann eben die handelnden Personen in den Behörden, ich sag mal, fast persönlich angegangen worden sind von der Öffentlichkeit in der öffentlichen aufgeheizten Debatte, wird sich jetzt natürlich jede Person in irgendwelchen, die Ermessensentscheidungen in Behörden trifft, wird sich das doppelt überlegen, was ist denn eigentlich, ich mache jetzt hier irgendwo, dann lasse ich doch mal 5 Grad sein und lasse das Ermessen zugunsten einer Person ausgehen und nachher macht der dann auch irgendeine Dummheit und dann bin ich die Doofe, die irgendwie am Pranger der Republik steht. Von daher werden sich die Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter das sicherlich in Zukunft die Ermessensspielräume deutlich, deutlich restriktiver auslegen, als sie das vielleicht noch vor 1-2 Jahren getan haben, als das Klima noch ein ganz anderes war. Also das heißt, der öffentliche Diskurs hat da auch ganz ernsthafte Konsequenzen auf Handeln von Behörden und hat da sicherlich, also da ist der komplette Diskurs eigentlich versaut gerade. Und da wieder rauszukommen aus dem Loch, das wird sehr, sehr lange dauern, das wird schwierig werden. Und da müssen wir sicherlich als Zivilgesellschaft einiges an Arbeit reinstecken, um wieder auf das, ich sag mal, integrationspolitische Niveau, das wir mal eigentlich schon erreicht hatten, zurückzukommen oder auch nur annähernd.
Genau, ich finde, was so ein Stichwort da auch mal fällt, ist Kontrolle. Und was ich mich da auch gefragt habe, also sozusagen, dass die PolitikerInnen behaupten, zum Teil auch von den BürgerInnen hören, dass der Staat die Kontrolle über Migrationsströme haben müsste, was ja schwierig greifbar ist, weil durch die Ungleichheit auf der Welt ist es einfach ein fließendes Phänomen, was nicht kontrollierbar ist, sondern dass Kontrolle da inzwischen fast schon das wichtigste Wort in der Debatte wurde.
Ja, die Kontrolle die ist ein Trugbild. Es wird vollständige Kontrolle ist nicht möglich. Das wissen alle Beteiligten. Wenn man irreguläre Migration eindämmen möchte, dann kann man das tun, indem man legale Möglichkeiten der Einreise schafft. Aber sicherlich nicht, indem man versucht, Zäune hochzuziehen. Ich meine, die Strategie, Zäune hochzuziehen, die ist jetzt, das versucht Europa seit 30 Jahren. Und man kann die Zäune höher machen, man kann Doppelzäune machen, man kann die Zäune mit Video ausstatten, man kann sie mit Tränengaspatronen ausstatten, man kann noch mit Satellitenüberwachung hingehen. Man wird es nicht schaffen, dass Migration nicht mehr stattfindet. Migration findet statt. Migration hat immer stattgefunden in der Geschichte der Menschheit. Was man machen kann, ist, man kann den Preis hochtreiben. Den Preis an Menschenleben, den das Ganze kostet. Das heißt, das Massengrab Mittelmeer fordert noch mehr Tausende Tote. Man kann sagen, das ist uns egal. Man kann den Preis hochtreiben, den die Schlepper und Schleuser, ohne die es fast nicht mehr geht, nach Europa zu kommen, verlangen können. Das heißt, je ausgeklügelter, je abgeschotteter Europa ist, desto mehr blüht das Geschäft derjenigen, die damit Profit machen, mit dem illegalen Grenzübertritt. Aber man wird Migration nicht abschaffen können. Und die Migration, die wir gerade nach Europa erleben, gab es jetzt gerade eine neue Studie, ist nicht mehr, als es noch 2008 war. Also in etwa die gleiche Anzahl an irregulärer oder Migration findet statt nach Europa. Verteilt sich ein bisschen anders. Jetzt sind es mehr Leute nach Deutschland, wobei man aber sagen muss, 2008, das war damals der absolute Tiefpunkt an Asylzugängen nach Deutschland. Das hat auch eigentlich herzlich wenig mit, ich sag mal, mit den bisschen Sozialleistungen zu tun oder mit anderen Dingen. Das die Motivation von Flüchtlingen, und das ist ja auch das Dramatische, dass das in der Diskussion mittlerweile wird ja gar nicht mehr von Flüchtlingen gesprochen, sondern immer nur noch von irregulären Migrantinnen und Migranten. Ja, die gibt es auch. Es gibt die Menschen, die zum Arbeiten kommen wollen oder die ein besseres Leben suchen. Aber der Großteil der Menschen, die hierher kommen und über die so geredet wird, sind in der Tat Menschen, die hier Schutz suchen, die vor Krieg, Verfolgung fliehen und die nicht zurück können. Ja, die Zahl ist in etwa gleich geblieben, sie hat sich ein bisschen anders innerhalb Europas verteilt, aber die Menschen gehen dann natürlich dahin, wo sie sich, ich sag mal, drei Faktoren sind die entscheidenden. Erstens, wo erwarte ich irgendwie ein rechtsstaatliches Verfahren, also wo erwarte ich, dass ich halbwegs noch eine Schutzmöglichkeit bekomme? Das ist in vielen Ländern Europas derzeit nicht der Fall. Und es kann ja aber nicht sein, dass wir jetzt deswegen ein sogenanntes Race to the Bottom machen, dass wir alle die Standards absenken, bloß weil halt die Menschen in Ungarn, in Kroatien oder auch in Bulgarien und Griechenland wirklich unwürdig behandelt werden, wo sie eingesperrt werden, wo sie misshandelt werden, wo sie komplett obdachlos werden. Das andere ist der lokale Arbeitsmarkt. Ja, Deutschland hatte Anfang der 2000er zum Beispiel stark zurückgehende Asylzahlen. Das war damals, als Deutschland sehr, sehr viele Arbeitslose hatte, als es hier 5 Millionen Arbeitslose gab, als Deutschland, damals sagt man so, Deutschland sei der kranke Mann Europas wirtschaftlich gesehen. Und da sind die Leute dann halt lieber woanders hingegangen. Denn wenn ich irgendwo fliehen muss und mir ein neues Leben aufbauen will, dann mache ich das natürlich nicht da, wo schon Millionen Arbeitslose im Land sind und ich vielleicht die nächsten Jahre, Jahrzehnte auch irgendwie nichts mir aufbauen kann, sondern nur von irgendwelchen spärlichen Sozialleistungen lebe und in irgendwelchen Flüchtlingscamps aufbewahrt werde. Also das ist nicht die Motivation, die Leute antreibt, sondern die wollen ja was mit ihrem Leben anfangen. Die wollen ja irgendwie was Neues schaffen und das mache ich natürlich da, wo der Arbeitsmarkt ganz gut ist. Und Deutschland war in den letzten 15 Jahren das Land, was am besten wirtschaftlich durch die ganzen Krisen durchgeschlittert ist, europaweit, während Südeuropa mit Arbeitslosenraten von 20-30% am Hantieren war, hat Deutschland mittlerweile Vollbeschäftigung erreicht gehabt und wir haben einen weiterhin starken Arbeitskräftemangel. Das heißt, das ist die Hauptmotivation, warum Leute nach Deutschland kommen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir wollen die Flüchtlinge nicht mehr. Einfaches Rezept, einfach das mit dem Arbeitsmarkt, die Wirtschaft vor die Wand fahren, dann kommen auch nicht mehr so viele Flüchtlinge nach Deutschland. Ob das jetzt die beste Idee ist, weiß ich auch nicht so genau. Und der dritte Faktor ist, warum gehen Menschen in ein bestimmtes Land da, wo sie schon Familie haben, wo Community da ist, wo sie andocken können, die sie beim Ankommen unterstützen können. Das ist natürlich auch immer ein wichtiger Faktor. Kein Faktor sind Sachen, kriege ich jetzt 20 Euro mehr oder weniger, kriege ich nur eine Bezahlkarte oder kriege ich Bargeld? Werde ich irgendwie getriezt durch, weil ich länger in irgendeinem Lager leben muss oder so? Das sind eher nachrangige Faktoren für die Wahl des Ziellandes, aber natürlich ganz essentiell, ich sag mal, wichtige Dinge für die Leute, die dann hier leben, weil das sind dann ganz heftige Diskriminierungserfahrungen und natürlich auch, ich nenne sie jetzt einfach mal Integrationshemmnisse. Das ist Desintegrationspolitik par excellence, was wir gerade machen. Es führt nicht dazu, dass weniger Leute kommen, weil es eben, wie gesagt, anderswo noch viel schlechter ist, aber das noch viel schlechter. Und also wie Ungarn wollen wir hoffentlich nicht werden. Aber ja, es hilft ja auch nichts, aber es führt dann dazu, dass die Leute sehr viel mehr Schwierigkeiten haben, hier anzukommen und es länger dauert, bis sie hier alleine Fuß fassen können. Und da wäre eigentlich viel Luft nach oben, um schneller und besser mit Integration zu beginnen. Da gab es eigentlich mal ein paar gute Ideen, von denen hat man sich aber mittlerweile vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Rechtsrucks leider wieder komplett verabschiedet.
Gerade an Ihren Antworten sieht man auch, dass es einfach eine Verschiebung im Diskurs ist, also nach rechts, also meine, nicht nur an Ihren Antworten, sondern generell am gesellschaftlichen Klima und dass es da so einen Zusammenhang zwischen dem gesellschaftlichen und politischen Diskurs gibt. Worin sehen Sie Möglichkeiten, diesen politischen Diskurs und gesellschaftlichen Diskurs wieder zu korrigieren?
Mehrere Faktoren. Erstens, Migration findet statt. Die Menschen sind da. Dieses Land muss irgendwie damit klarkommen, dass die Menschen da sind und Teil dieses Landes sind. Und wir haben ja auch mittlerweile einen relativ großen Anteil an der Bevölkerung, die selbst nach Deutschland gekommen sind oder deren Eltern nach Deutschland aus dem anderen Land gekommen sind. Das heißt, das macht mir Hoffnung, dass einfach diese Realität irgendwann sich erledigt hat, weil es einfach allen klar ist, dass so viele Menschen hier in diesem Land leben, ohne die, und dass man erkennt, ohne Menschen mit, ich sag mal, Migrationsgeschichte funktioniert dieses Land nicht, geht hier nichts mehr. Und das ist auch deren Land. Also von daher hoffe ich da, dass auf lange Sicht dieser Diskurs sich wieder ändern wird. Zweitens die Zivilgesellschaft. Ja, sie ist in den letzten Monaten leiser gewesen. Der Diskurs ist durch die schrillen Töne bestimmt gewesen, aber auch befeuert von insbesondere Politikern der CDU, teilweise aber auch FDP, die und SPD, mitunter sogar einige von den Grünen, die halt versucht haben, Positionen der AfD zu übernehmen, um denen das Wählerpotenzial abspenstig zu machen oder um verlorene Wählerinnen wieder zurückzugewinnen. Das ist gründlich in die Hose gegangen. Ich glaube irgendwie noch an die Vernunft und glaube auch, irgendwann werden unsere Politikerinnen und Politiker das erkennen, auch wenn es ihnen bisher nicht gelungen ist und sie weiter immer dem Quatsch nachplappern. Zum Teil auch, glaube ich, mittlerweile, ja, einige haben sich's auch so viel eingeredet, dass sie da mittlerweile selber dran glauben. Und gerade bei CDU, bei Leuten aus der CDU, sind es natürlich zum Teil auch, also ich sag mal, die auch rechteren, stellenweise reaktionären Positionen, die leiser geworden waren, die waren ja nicht weg in den Merkel-Jahren, die jetzt wieder zum Vorschein kommen. Ja, das sind natürlich auch die originären Positionen. Das hat den Diskurs massiv nach rechts gerückt, aber erinnern wir uns, vor einem Dreivierteljahr hatten wir Massenbewegungen hier in Deutschland, wo in allen Orten, selbst in kleinen Orten, zu Tausenden die Menschen gegen rechts auf die Straße gegangen sind. Ja, das ist gerade weniger geworden. Man fragt sich auch, wo sind diese ganzen Menschen jetzt? Warum gehen die jetzt nicht auf die Straße? Aber die Leute sind ja nicht weg und die Leute sind gerade etwas leiser, sammeln sich vielleicht, sind vielleicht wie wir alle, stehen etwas geschockt vor dem, was gerade irgendwie alles ins Rutschen geraten ist. Aber ich habe doch deutlich die Hoffnung, dass sich das auch wieder sammelt und die Leute auch wieder aus dem Quark kommen und den Diskurs zurückholen und natürlich auch aus der täglichen Arbeit. Ich weiß, überall in ganz Hessen, in allen Orten gibt es ganz viele tolle Menschen, die vor Ort einfach Flüchtlingsarbeit machen, die Menschen dabei unterstützen, gegen dieses absurde Regime aus unverständlichen Paragraphen und Behördenhandeln sich zur Wehr zu setzen und zu versuchen, ihre Rechte durchzusetzen.
Okay, dann haben wir nochmal einen ganz guten Zukunftsaufblick mit dem Handlungsspielraum, der sich doch zeichnet. Wie kann man ihr die Arbeit des Hessischen Flüchtlingsrats verfolgen?
Verfolgen kann man uns auf Social Media, wir sind bei Twitter, Blue Sky und bei Instagram. Und ansonsten versuchen wir halt vor allen Dingen unser Hauptinformationsmedium für die Leute, die mit und für Flüchtlinge arbeiten, ist Mailingliste. Das heißt, wir schicken relativ viel über Mailinglisten. Da muss man uns einfach eine Mail schreiben. Dann kann man sich da eintragen lassen. Ansonsten, ja, wir sind eher die Dachorganisation vom Selbstverständnis her. Das heißt, wir sind jetzt nicht der direkte Mitmachverein. Man kann bei uns Mitglied werden. Wir machen auch Mitgliederversammlungen. Aber für die ganz konkrete Arbeit mit und für Flüchtlinge sagen wir immer, mach das vor Ort, in der Gruppe vor Ort. Wir sind quasi die hessenweite Organisation, die das versucht, so ein bisschen zu unterstützen. Ja, wir freuen uns auch, wenn wir unterstützt werden. Das heißt, auch wir kriegen keinerlei staatliche Mittel, sondern das heißt, wir leben von Spenden, von Mitgliedsbeiträgen und von Projekten, die wir machen. Ein relativ prekäres Geschäft. Müssen eigentlich jedes Jahr wieder neue Projektanträge schreiben, damit wir irgendwie im nächsten Jahr wieder arbeiten können. Aber versuchen da unser Bestes. Und natürlich, wer da gerne mitmachen will, kann sich an uns wenden. Aber auch für die direkte Arbeit in den Initiativen vor Ort, da ist auch immer Bedarf da, um Leute dabei zu unterstützen, zu ihren Rechten zu kommen. Wie gesagt, es gibt eigentlich viel zu wenig oder viel zu viele Menschen, die leider nicht in Kontakt sind mit irgendwelchen Gruppen, die irgendwo am Ende der Ella in irgendwelchen Unterkünften leben und die noch Unterstützung brauchen. Von daher ist es immer eine gute Idee, sich für Menschenrechte, für Flüchtlingsrechte und einfach für die Nachbarin, den Nachbarn zu engagieren.
Danke fürs Gespräch. Das war das Gespräch mit Timo Scherenberg. Ich finde, dieses Gespräch hat sehr gut veranschaulicht, wie die aktuelle Debatte die Lebensrealität von vielen Geflüchteten verändert oder Geduldeten. Und die Sendung könnt ihr auch nachhören auf politopiamagazin.de. Und verabschiedet sich Linus Hennecke.